Vielleicht litten nicht gerade diese beiden Jünger auf dem Weg nach Emmaus an geistlichem Alzheimer, aber ganz sicher an geistlicher Desillusionierung. Eine Desillusionierung, die wir alle kennen, wenn sich der Kinderglaube in einen Erwachsenenglauben dehnen will. Zwei Jünger, die den Verlust ihres Meisters, dem sie 3 Jahre lang an den Lippen gehangen haben, für den sie ihren Beruf verlassen haben, ihre Familien verlassen haben, die sich eine gigantische Zukunft erhofft haben. Sie waren buchstäblich hart in der Realität angekommen. Und es ergeht ihnen genauso, wie es allen Trauernden geht. Sie sind zutiefst erschüttert, irritiert, orientierungslos und mega desillusioniert. Der Mensch heißt Mensch, weil er vergisst, weil er verdrängt, weil er lacht, weil er lebt. Du fehlst. Vielleicht können sich einige erinnern an diesen Titel von Herbert Grönemeyer, Mensch. Er verarbeitet er ja ein Stück der Trauer über seine verstorbene Frau damals. Du fehlst, du fehlst. So ähnlich kann ich mir die Situation dieser beiden Jünger vorstellen, die sich jetzt auf dem Weg, auf der Rückreise von Jerusalem nach dem 12 Kilometer entfernten Emmaus befinden, einen Ort in Israel, der bis heute nicht wirklich gefunden wurde. Es ist ein Tag nach dem Passafest und sie sind Teil des Rückreiseverkehrs. Hier und da Gruppen von Pilgern, denen die Ereignisse der letzten Tage genügend Gesprächsstoff liefern. Die Römer hatten noch vor dem Fest einen Unruhestifter namens Jesus von Nazareth gekreuzigt, ein Spektakel, das ganz Jerusalem auf die Beine brachte und den richtigen Auftakt für das sich anschließende Passafest bildete. Doch diese beiden Wanderer scheinen wesentlich mehr betroffen zu sein als die übrigen Reisenden. Sie sind regelrecht verzweifelt, verwirrt. Er fehlt, er fehlt. Der Schock sitzt ihnen tief. Der jetzige Weg ist auch ihre persönliche Rückreise zurück in ihr altes Leben, ein Leben, das sie doch hofften, hinter sich gelassen zu haben. Wie viel Hoffnung hatten sie in diesen Jesus gesetzt? Er sollte Israel eine ganz große Zukunft führen, frei von aller Fremdherrschaft, frei unter einer eigenen Regierung und frei, endlich ihren eigenen Glauben leben zu dürfen. 3 Jahre. 3 lange Jahre hatten sie mit ihm alles geteilt, den Schlafplatz, das Essen, die Anfeindung genauso wie den frenetischen Jubel. Sie haben die Erfolge seiner Wundertaten gemeinsam genossen. Was für ein Triumph! Wo auch immer sie hinkamen, streckten sich sehnsüchtige Hände ihnen entgegen. Geballte Hoffnung, tausendfach erzeugt. Dieser Jesus hatte wirklich Charisma. Und jetzt? Alles aus, vorbei. Nur noch automatisch bewegen sich die Beine Richtung Emmaus, die Gedanken umnebelt. Ja, das ist die Situation von Trauernden, die den beschwerlichen Weg aller Trauerarbeit gehen müssen. Es ist der Prozess, den alle jene durchleiden, denen liebe Menschen oder denen auch nur ein großer Traum, eine Hoffnung genommen wurde. Semester um Semester geackert, gepaukt, teure Literatur gekauft, geliehen, kopiert und studiert. Wo andere feierten, hat man sich in eine kalte Bude verzogen und gebüffelt, nur um dann eine entscheidende Prüfung durchzufallen. Arbeitslos, 86 Bewerbungen, nicht einfach nur kopiert, jede einzelne durchdacht und ausgefeilt, immer darauf bedacht, sicher, aber nicht aufdringlich zu sein, nur um 86 Absagen zu bekommen. 35 Jahre gemeinsames Leben gelebt, alles geteilt, Freude und Leid, die Kinder gemeinsam ins Leben begleitet, deren und eigene Höhen und Tiefen durchlebt und dann der Unfall, einfach so. Das Schlimmste dabei sind dann noch die Selbstzweifel, die Schuldgedanken. Hätte ich doch noch etwas mehr gepaukt, hätte ich die Stellenangebote doch noch etwas gründlicher gelesen, hätte ich den Unfall vermeiden können durch etwas früheres Reagieren, hätte. Fahrradkette, ne? Kennen wir. Und dann sackten die Erinnerungen des Versagens wie schwere Steine in den Bauch. Hatten wir nicht mit Petrus Ähnliches gesagt? Niemals, Jesus, niemals werden wir dich verlassen. Und dann kam die erste ernsthafte Versuchung und wir haben jämmerlich versagt. Du fehlst, du fehlst. So verarbeitet Grönemeyer seine Trauer und seine Erinnerung. Die beiden Reisenden verarbeiten ihre Trauer durch Reden auf ihrer Wanderung. Andere schweigen und gehen gebeugt. Man sieht es ihnen an. Manche lassen es sich nicht anmerken. Sie verdrängen ihre Trauer, ihr Nichtverstehen des Verlustes. Sie verdrängen auch ihre Schuldgedanken. Sie gießen ihre Seele regelrecht in Beton. Sie bilden einen Panzer um sich. Sie werden hart und wollen nichts von Gefühlen wissen. Sie wollen nichts von Reue wissen. Sie verweigern jede Einsicht. Sie lassen sich durch nichts mehr wirklich berühren. Ich kenne einen Bruder, ich kannte einen Bruder, der vor den Trümmern zwei gescheiterter Ehen stand. Seine Frauen hatten ihn verlassen, aber anstatt zu reden, in sich zu gehen, mit Ratgebern zu reden, wurde er hart und er wurde verschlossen. Besonders dann denen gegenüber, die Ähnliches durchleben mussten. Er wurde zum Moralapostel und forderte den Ausschluss aus der Gemeinde von Ehebrechern. Und so wurde diese nicht verarbeitete Katastrophe zum Sprungbrett für moralische Anklage unter frommem Deckmantel. Die beiden Männer auf dem Weg nach Emmaus, sie schweigen nicht, sie reden. Und sie merken, dass sie das brauchen. Reden, so hat es einmal ein bekannter Therapeut gesagt, reden ist wie das Zerkleinern eines Felsens, der auf deine Seele fällt. Viel. Das Zerkleinern eines Felsens, der auf deiner Seele liegt. Die beiden reden und reden und sie merken nicht den Wanderer, der etwas langsamer geworden war, um mit ihnen aufzuschließen. Der Fremde zeigt sich sehr interessiert, hört zu und fragt und die beiden erzählen noch mehr. Wer seine Seele nicht in Beton gießen will, muss lernen zu reden. Vielen ist auf diese Weise Gott selbst begegnet. Und wir machen jetzt einmal Folgendes. Da gehen die beiden Jünger Richtung Emmaus. Ein Fremder gesellt sich zu ihnen. Und wir, du und ich, wir gesellen uns jetzt zu den dreien. Dieses Gedankenexperiment machen wir jetzt einfach mal. Wir gesellen uns jetzt zu den dreien und gehen mit ihnen Richtung Emmaus. Und wir hören, hey, weißt du, sagt einer der Jünger, gerade zu diesem Fremden, es wäre zu schön gewesen, ein freies Israel, ein freies Land, einen frei zugänglichen Tempel, freie Menschen und Frieden. Ich hätte eine Familie, ich würde meinen Beruf ausüben und für sie sorgen. Keine Römer, keine Zölle, keine Schikanen. Mehrmals im Jahr würde ich mit meiner Familie zum neuen Tempel ziehen und Gott anbeten, ohne das abscheuliche Kaiserbild im Heiligtum, eine Schande. Hatte er euch das versprochen? Ein freies Israel ohne Besatzung? Fragt dieser Fremde. Eigentlich nicht, meinte der zweite Jünger. Weißt du, er war manchmal schwer zu verstehen. Ich wurde nicht immer schlau aus ihm. Wenn ich das so recht bedenke, meinte der erste dann wieder, der erste Jünger, hat er eigentlich nie von einem, nie von einem befreiten Israel gesprochen. Wenn er von Freiheit sprach, dann eigentlich mehr von einem freien Herzen oder so ähnlich. Ihm war es sehr daran gelegen, mit Gott in Kontakt zu sein. Er nannte ihn Vater und im Gebet nannte er ihn sogar Papa. Also war euer Meister kein Revolutionär? Fragte der Fremde. Ein Revolutionär? Nein, auf keinen Fall. Er hasste Gewalt, entgegnete der Junge. Jesus heilte sogar den Soldaten, den einer von uns bei seiner Verhaftung verletzt hatte. Naja, warf der andere Junge jetzt rein, Immerhin wollte er den Tempel abreißen lassen und einen neuen Tempel aufbauen, der den alten bei Weitem übertrumpfen sollte, und das in sage und schreibe 3 Tagen. Dazu wäre einer der größten Gewaltakte nötig gewesen seit Menschengedenken. Wie bitte? Fragt der Fremde. Entschuldigt, aber das ist nun wirklich absolut abgehoben. Na, sag das nicht. Sag das nicht. Ich meine, du warst ja nicht dabei. Jesus hat unglaubliche Wunder getan und du würdest sie uns nicht glauben. Das mit dem Tempel, das hätte ich ihm schon zugetraut, auch wenn ich überhaupt nicht vorstellen kann, wie er das wohl angestellt hätte. Seid ihr euch sicher, dass dieser Jesus den Tempel in Jerusalem meinte? Fragte der Fremde weiter. Na, welchen denn sonst? Fragte der Erste wieder verdutzt. Meinte der zweite Jünger nachdenklich, so dumm ist die Frage gar nicht. Erinnerst du dich? Jesus sprach öfters von unseren Körpern als Behausung Gottes, quasi so als Tempel des Geistes Gottes. Vielleicht meinte er ja gar nicht den Tempelbau in Jerusalem, vielleicht meinte er, naja, seinen eigenen Körper, sein eigenes Leben als Tempel. Moment mal. Der erste Jünger bleibt jetzt abrupt stehen. Dann, weißt du eigentlich, was du da sagst? Wenn Jesus den alten Tempel abreißen wollte und er mit dem Wort Tempel sich selbst meinte, seinen eigenen Körper, dann ist dieser alte Tempel tatsächlich abgerissen worden. Weißt du, überleg mal, er ist doch gekreuzigt, sozusagen, abgerissen worden. Das ist jetzt 3 Tage her. Das Bauchgefühl der beiden lässt sich an dieser Stelle kaum mehr beschreiben. Der zweite Jünger wird ganz heiser. Dann, Moment mal, du, ich wag das gar nicht zu denken. Dann könnten die Frauen heute Morgen doch recht gehabt haben? Sie sprachen vom leeren Grab. Du willst doch nicht behaupten, dass Jesus der neue Tempel? Naja, warum nicht? Unterbricht ihn der Zweite. Kannst du dich erinnern, als er das erste Mal von seinem Tod sprach? Er sprach doch öfters darüber. Er sagte, ihr werdet sehr traurig sein, aber ich will euch wiedersehen und eure Freude soll vollkommen sein. So muss es geschehen, sagt er immer wieder. Damit meinte er wohl die alten Schriften, mischte sich jetzt wieder der Fremde ein. Euer Meister kannte sich offensichtlich gut in den alten Schriften aus. Naja, niemand von uns kannte die Schriften besser wie er. Du etwa auch? Fragte die erste Jünger. Naja. Und dann erzählte ihnen der Fremde, was im Alten Testament über das Kommen des Messias geschrieben steht. Und das tut er bis nach Emmaus, vor die Haustür eines dieser Jünger. An dieser Stelle dürfen wir wieder aussteigen aus dem gemeinsamen Gang nach Emmaus. Nur Fragen hatte der Fremde zunächst gestellt. Nur Fragen, mehr nicht. Und so nach und nach drehte sich der Schlüssel im Schloss und die Jünger fangen an zu begreifen. So hat es Jesus immer gemacht. Er hört zu, stellt Fragen, war zu Gast bei den Menschen. Es bedurfte nur noch dann eines einzigen Satzes, manchmal eine Geste, um Erkenntnis, Begreifen und große Augen zu erzeugen. Sie lassen den Fremden in ihre Mitte und ihre persönliche Auferstehungsgeschichte beginnt. Geht etwas von diesem Fremden aus. Erst später können Sie es in Worte fassen. Eine Energie, eine Kraft. Er strahlt etwas aus. Und die Jünger spüren die Kraft, die von ihm ausgeht. Brannte nicht unser Herz? Sie spüren Veränderung. Mit jedem Wort fühlen sie sich besser, werden gelöster, sie verlieren die Angst. Der große Unbekannte in ihrer Mitte bringt langsam Sinn in den schrecklichen Tod ihres Meisters am Kreuz. Jesus hat seinen Tod aus Liebe zu seinen Freunden, aus Liebe zu allen Menschen einkalkuliert. Seine Waffe, wenn man überhaupt von diesem Wort sprechen darf, seine Waffe gegen Hass und Gewalt, gegen Gier und Angst, ist die Liebe. Sie sollte sich als unsterblich und als unbesiegbar erweisen. Und bevor diese Einsicht ihren Verstand erreicht, werden ihre Herzen erreicht. Brannte nicht unser Herz? Diese Botschaft ist keine Botschaft, die man erst begreift und dann fühlt. Sie wird erst gefühlt und dann verstanden. Verstanden in einem sehr vorläufigen Sinn. Diese Botschaft trifft einen von innen und alles Verstehen ist und bleibt ein Stammeln. Die Kraft, die das bewirkt, nennt die Bibel die Kraft des Geistes Jesu. Bis heute streiten sich Gelehrten, ob Jesus doch im Tod im Grab liegen geblieben ist oder ob er gar nicht erst gestorben wurde, sondern verschwunden sei, ob er doch auferstanden ist. Doch das Wissen um die Auferstehung, die erfährt man nicht durch akademisches Studium, sondern die wächst einem zu, wie hier den Jüngern auf dem Weg nach Emmaus, bewirkt durch die Kraft des Auferstandenen, seinem Geist. An der Tür angekommen, ahnen sie bereits, dass der Fremde diesen Geist ihres Herrn besitzt. Ihre Herzen brennen und sie ahnen es bereits. Nach dem Dunkel kommt ein neuer Morgen. Sie ahnen, dass in diesem neuen Morgen ein großer Auftrag liegt. Darum bitten sie ihn, bleib bei uns, Herr, denn es will Abend werden. Und der Tag hat sich geneigt, so übersetzt Luther diesen Text. Geplatzte Träume? Welche Träume wurden dir genommen? Welche Hoffnungen verfielen zu Asche? Was zerbrach in deinem Leben? Dann verharre nicht im Schweigen. Gieß bitte nicht deine Seele in Beton. Fang an zu reden mit ähnlich Betroffenen, vielleicht mit denen, die sich ein Stück des Weges begleiten. Zuhören, Fragen stellen, ihre Sicht der Dinge in Worte fassen. Oft, allzu oft, entpuppt sich diese Begleitung als ein Fenster zu neuen Horizonten, als Auferstehung in ein neues Leben. So jedenfalls erleben es hier die beiden ehemaligen Schüler Jesu. Und als der Zuhörer, ihnen fragender Begleiter, dieser unbekannte Ratgeber bleibt und mit ihnen auch noch das Lebensnotwendige teilt, Brot und Wein, da fällt es ihnen wie Schuppen von den Augen. Sie werden an das letzte Mal erinnert mit ihrem Herrn. Mein Leib für dich, mein Blut vergossen für dich, damit du lebst. Und jetzt tanzen ihre Herzen. Jetzt macht ihre Flucht im Leben keinen Sinn mehr, ins alte Leben keinen Sinn mehr. Augenblick trauen sie sich zurück nach Jerusalem. Lebensgefährlich, aber sie trauen sich. Diese verzagten Jünger können von da an nicht mehr schweigen von dem, was sie gesehen, gehört und gefühlt haben. Ausnahmslos alle Jünger, so berichten uns die Historiker, sind für diese Überzeugung in den Tod gegangen. Für was? Für eine Inszenierung? Für eine Halluzination? Liebe Gemeinde, für die geschichtliche Zuverlässigkeit der Auferstehung sprechen mehr Gründe, als manche Zeitgenossen es meinen. Nein, es sind nicht nur die über 500 Augenzeugen, die in der Bibel erwähnt werden. Es sind solche Geschichten wie diese. Und dass bis zum heutigen Tag immer wieder Menschen behaupten, sie hätten im Vertrauen auf den Auferstandenen diese Auferstehungskraft erlebt. Diese Gesamtheit gibt ein beeindruckendes Bild wieder. Die Auferstehungskraft ist die Kraft der Liebe, die Kraft, die den Tod besiegt, ja den Tod regelrecht auslacht. Es ist die Kraft der Hoffnung. Seit der Auferstehung, seit Ostern, gibt es keine hoffnungslosen Fälle mehr. Die Auferstehungskraft ist die Kraft der neuen Chancen, die Kraft des Wiederaufstehens, die Kraft des Trotzdem. Wieso kennen wir eigentlich manchmal mehr Bilder des leidenden Christus? Die ersten Christen haben ihren Herrn als Lebendigen verehrt, als Kraftspender, Tröster, Mutmacher, Wegbegleiter, als der, der mit uns ist. Die ersten Kreuzigungsdarstellungen tauchen nachweislich erst im 5. Jahrhundert Christi auf, die Kreuzigungsdarstellung. Für die Gemeinde der ersten 5 Jahrhunderte war Christus der Auferstandene, der Sieger über den Tod aller todbringenden Mächte. Wieso also kennen wir nicht viel mehr Bilder wie dieses hier? Dieses Bild hängt in Soweto, Südafrika, genauer im Büro des Südafrikanischen Baptistenbundes. Regina Klaas, unsere ehemalige Generalsekretärin, hat es dort fotografiert. Es ist das befreite Osterlachen Jesu, ein Lachen über den Sieg des Todes, ein Lachen, das nie auf Kosten anderer geht. Sein Lachen ist voll göttlicher Hoffnung nach geplatzten Träumen, eine Freude über Neuanfänge, Freude über den Sieg böser Mächte, ein durch und durch befreites Lachen. Es ist das Lachen der Liebe, das Lachen der Hoffnung, der Vogel, der schon singt, wenn es noch dunkel ist, das Lachen trotz aller Widerwärtigkeiten, weil das Leben am Ende siegen wird. Amen.